Das dritte Gespräch führte Professor Dr. Yvonne Zimmermann. Die Sichtung der Filme Funny Games, Code Unbekannt sowie Wolfzeit von Regisseur Michael Haneke wird empfohlen.
Vielen Dank an Sie, herzlich willkommen. Schön sind Sie so zahlreich da. Ich freue mich nun sehr, ein Gespräch mit Herrn Jürgen Jürges zu führen über die Zusammenarbeit mit dem österreichischen Regisseur und Drehbuchautor Michael Haneke. Michael Haneke muss ich Ihnen wahrscheinlich nicht weiter vorstellen. Ich möchte aber doch ein paar Filmtitel nennen, nämlich Bennys Video 1992, La Pianiste, die Pianistin 2001 mit Isabelle Huppert nach dem gleichnamigen Roman von Elfriede Jelinek, dann Das Weiße Band, eine deutsche Kindergeschichte von 2009, der in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde und schließlich jetzt sein letzter Film bislang ist Amour, Liebe von 2012 mit Jean-Louis Trintignant und Emmanuel Riva, der ebenfalls mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde und auch einen Academy Award als bester fremdsprachiger Film bekommen hat. Jürgen Jürges war bei drei Filmen von Haneke für die Kamera verantwortlich, nämlich Funny Games aus dem Jahr 1997 mit Ulrich Mühe und Susanne Lothar, weiter Code Inconnu, Code Unbekannt mit Juliette Binoche aus dem Jahr 2000 und verantwortlich für diesen Film, den wir eben gesehen haben, Le Temps du Loup, Wolfszeit, mit Isabelle Huppert wiederum aus dem Jahr 2000, also nicht wiederum, aber mit Isabelle Huppert aus dem Jahr 2003. Es wird jetzt im Folgenden vor allem zu Beginn mindestens um den Film Le Temps du Loup gehen und dann, soweit wie wir Zeit haben, möchte ich auch noch auf die beiden anderen Filme zu sprechen kommen. Nun sind die Filme von Michael Haneke stets eine Herausforderung für das Publikum. Einige behaupten sogar, sie seien eine Zumutung. Sie sind oft verstörend, schonungslos, schockierend, zum Teil in der Gewaltdarstellung. Sie setzen immer wieder an zur Kritik an der Darstellung von Gewalt in den Medien und beinhalten deshalb auch meistens selber eine medienreflexive, medienkritische Ebene. Die Filme sind sehr oft didaktisch, streng und moralisch und ich denke, es ist auch nicht ganz verkehrt, Michael Haneke als einen Moralisten zu bezeichnen, aber vielleicht können Sie dann da auch noch mehr dazu sagen. Auf jeden Fall hat Juliette Binoche, die in Code Inconnu sowie in Cachet die Hauptrolle spielt. Sie ist eine von Hanekes Lieblingsschauspielerinnen, ebenso wie Isabelle Huppert. Sie hat über Hanekes Filme gesagt, Zitat, für mich sind Hanekes Filme notwendige Filme. Von Zeit zu Zeit sollte man sie sich ansehen, aber sicher nicht immer. Zitat Ende. Und Haneke selber macht gerne den Witz, es sei angenehmer, einen Film mit ihm zu drehen, als sich einen Film von ihm anzusehen. Und da wäre meine erste Frage an Sie, Herr Jürges. Stimmen Sie dem zu?
Also dem stimme ich nicht zu, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe Haneke-Filme ganz gerne, also sind zwei keine Lustspiele meistens, aber es ist einfach, die Arbeit mit ihm ist anstrengend und wirklich auch sehr, sehr einfach anstrengend. Aber einen Film von ihm anzugucken ist eigentlich schon was nicht Schlechtes. Also ich fand den Film, der Film hat mir wieder, ich habe ihn jetzt nach Jahren wieder mal gesehen auf der Leinwand und so. Er hat schon was, finde ich. Der kann halt schon ergreifen irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir werden da natürlich noch darauf zurückkommen. Ich wollte jetzt noch mal ein bisschen nachfragen, wenn Sie sagen, die Zusammenarbeit ist anstrengend. Können Sie das vielleicht ein bisschen präzisieren? Inwiefern anstrengend jetzt bei der Diskussion, wie man Szenen auflöst? Oder ist es oder worin besteht das?
Also die Diskussion, wie man Szenen auflöst, die findet gar nicht statt. Weil die Szenen werden aufgelöst, geliefert. Also er setzt sich 6 Wochen vorher ein bisschen Drehbuch dahin und macht ein Storyboard, also früher gezeichnet, heute per Computer, und löst Bild für Bild auf. Und dann kriegt man das Buch nur vorgelegt und soll checken, ob da irgendwelche Anschlussfehler sind oder irgendwelche ob man irgendwelche Zweifel hat oder ob es anders machen möchte. Und wenn man irgendwas anders machen möchte, sagt er, na, das lassen wir aber besser. Weil er sagt, er hat sich das so durchgestellt alles. Und er weiß so, wie es jetzt ist, funktioniert es. Und wenn er irgendwas ändert, dann weiß er nicht, ob irgendein Baustein hinten noch passt oder ob er da irgendwas übersehen hat. Und das will er eigentlich vermeiden. Und das, also die Sache ist eigentlich klar. Also das, die andere Sache ist eben über das Licht, wo es denn am Anfang bei Funny Games war es eigentlich sehr, sehr gut. Da hatte ich ziemlich viel Freiheit. Bei Kurt & Conny auch noch, bis auf ein paar Szenen in Rumänien, wo es schon losging mit dem großen Monitor, den er dann ganz hell gedreht hat in der Nacht und hat gesagt, ich sehe ja, oh, es ist viel zu hell. dunkel. Und da wir auf Film gedreht haben, kann man ja nicht unendlich weit runtergehen mit dem Licht, da ist irgendwann einfach ein physikalisches Ende. Da muss einfach eine gewisse Lichtmenge da sein. Und das gab dann so hinter wieder etwas Streit. Bei Wolfszeit war es natürlich, weil es ein ganz extremes Licht war. Da gab es natürlich dann auch etwas mehr Streit noch, weil das einfach, weil immer wieder die Sache war, das ist alles zu hell und das soll alles dunkel sein. Also es gibt keinen, also die Grundsituation ist, dass es kein, also nach der Apokalypse oder also nach irgendeinem Ereignis, niemand weiß, was es war, gibt es kein Licht mehr und es gibt also nur noch das Restlicht, also in der Nacht, das einzige Licht, was in der Nacht ja noch wahrnehmbar ist, ist das Restlicht vom Himmel. Es ist draußen ja nie ganz schwarz. Ne? Und das war eben so der einzige Weg, das für uns eben zu verstärken, was natürlich einen Riesenaufwand bedeutete. Und auch darum gab es immer wieder irgendwelche Diskussionen, weil da geht es dann natürlich an die Substanz, weil wenn es um eine, wenn man eine Einstellung entweder so macht oder so macht, dann geht die so oder so mehr besser oder mal schlechter. Ja. Wenn man aber das Licht sich dann darauf einlässt und sagt, okay, mach ich noch dunkler, dann ist irgendwann Schluss. Ne? Denn ja. Das gefällt ihm auch denn nicht.
Ja, bleiben wir doch gleich beim Licht. Also das, zur Erklärung, es wurde eben nur mit Naturlicht gedreht, überhaupt nicht mit Kunstlicht, habe ich so gelesen. Das war falsch, das wird so erzählt. Also ich meine jetzt abgesehen von Fackeln und so weiter und so fort. Weil das ist tatsächlich zu lesen, das heißt dann aber auch eben, dass das quasi ein Verkaufsargument ist, aber eben das ist ja auch die...
Das empört mich nun wirklich sehr.
Weil das geht ja auch gar nicht. Also wenn man sich den Film anguckt, sieht man ja, dass das nicht funktioniert, nur mit reinem Naturlicht und mit reinen Fackeln. Zum Beispiel oder mit Petroleum oder wie auch immer.
Diese Sache am Bahnhof, dieses Licht am Bahnhof, da hatte ich einen 70 Meter Autokran hingestellt mit einem 200 Kilowatt Softbox oben, also 200 kW hing da oben, um ein ganz weiches Licht zu haben, das also sehr weit streut und relativ weichen Schatten, also schattenlos kriegt man es ja nicht hin, weil es eben immer zu klein ist noch. Aber das war eine Softbox von 5x5 Metern, also relativ groß, aber eben um schattenlos zu machen, immer noch zu klein. Aber das war das, was wir uns da leisten konnten und das war auch also recht aufwendig, muss ich sagen. Und dieses Licht, ja, da muss man ja den Mindestlevel eben haben, also für die Belichtung und ich habe noch zwei Blenden untergegangen und dann wurde das später noch runtergezogen. Also es war lichtmäßig, ich glaube, die größte Sache von allen Filmen, die wir hier gesehen haben bisher. Mhm. Auch mehr als schon Rabe, also viel mehr als schon Rabe.
Ja, es gibt ja diese ganz bemerkenswerte Szene, wie mir scheint, in diesem Holzschuppen, wo die Mutter mit den beiden Kindern übernachtet und der Sohn verschwindet. Da ist ja absolute Dunkelheit. Ich habe diese Szene jetzt auch noch mal zusammen rausgeschnitten. Okay. Herr Hetsch, ich schlage vor, dass wir die einfach jetzt noch mal uns angucken. Und ich finde, da ist ja wirklich die absolute Dunkelheit. Also das ist schwarz und das finde ich ganz spannend auch, wie da mit eben Sehen und Hören auch gearbeitet wird. Genau. Mit Bild und Ton. Man sieht, glaube ich, hier an diesem Beispiel auch sehr gut, wie viel besser eine 35mm Kopie ist als diese, einmal ganz abgesehen vom falschen Format der DVD, aber gerade wenn es denen so auch dunkel im gedreht sind, dass man dann auf einer DVD quasi fast nichts mehr sieht, auch nicht mehr das Suggestive von dieser weißen Tüte, die ja der Junge da auch mitgebracht hat. Aber vielleicht können Sie uns zu dieser Szene auch das sagen, mich würde vor allem interessieren, wie geht man um mit Dunkelheit, wenn man, also Kameraleute sind ja vor allem gewohnt, mit Licht umzugehen, und in diesem Moment ist es ja eigentlich auch der Umgang mit der Dunkelheit, den sie da pflegen.
Ja, absolut, also welche meinen Sie jetzt, die erste mit dem im Schuppen, naja, ja. Also das war so hier, es sollte erst. Da muss ich sagen, hat Herr Haneke wirklich recht gehabt. Ich wollte natürlich immer noch so, wie man das so macht, so ein kleines Restlicht, damit man ahnt, wo man ist. Also noch von dem Schuppen da so ein bisschen ganz wenig Licht hingeben, aber das wollte ich überhaupt nicht. Und ich habe mich dann da auch überzeugen lassen. Und das ist auch nicht schlecht, finde ich, wie es aussieht, wirklich nur so ein kleines. Also erstmal gar nichts sieht und dann eben nur so ein kleines Flämmchen da. Die Sache mit diesem Feuerzeug anmachen, da hat man dann zwei verschiedene Positionen. Er wollte das alles ohne, also nur mit Feuerzeug machen. Nun muss ich sagen, die Szene geht noch erheblich weiter. Also sie war noch länger, da war dann noch eine Fahrt im Schuppen auf diesem kleinen Altar, also, wo der Vogel gelegen hatte und so, also war also viel länger. Und dann wollte er das also nur mit diesem Fahrzeug machen und das habe ich nicht gut gefunden. Das habe ich nicht gut gefunden, weil man einfach, wenn man ein Fahrzeug hat und es anmacht hier, dann sieht man halt dieses Stückchen da hell. Mhm. Und hier sieht man gar nichts mehr. Mhm. Und ich wollte wenigstens, wie man das so im Auge sieht, dann will ich noch etwas drumherum sehen, also dass etwas verstärkt wird. Mhm. Hatte ich da extra geübt mit meinen Beleuchtern, weil ich wusste, wenn es einmal nicht funktioniert, dann ist es sofort abgeschmettert. Und dann haben wir da also ein paar Stunden haben wir da gebastelt mit so einem Nachtsichtgerät für den Beleuchter und den einen Sensor, mit dem also sehr eng mit so einer Fotozelle, wo man das dann auch und oben im Gebälk lag der Bestboy mit einer kleinen Angel und an die Angel hatte ich so einen kleinen Ballon gehängt mit einer 15 Watt Birne. Und die war verbunden mit dem Sensor und dieser Sensor wurde zusammen mit dem Nachtsichtgerät eben, also der verfolgte die Hand von der Isabelle, und in dem Moment, wo die Flamme angeht, geht natürlich auch, wenn er richtig also drauf gezielt hat, geht natürlich auch die Verstärkung ein, die ungefähr hier hängt. Denn so, ne? Und dadurch kommt natürlich etwas mehr Licht ein. Und das haben wir dann. Und Haneke wollte unbedingt das so machen, wie er es, also ohne alles, nur mit dem Feuerzeug. Und ich habe gesagt, okay, machen wir das erst. Aber ich habe immer in der Produktion gegenüber ja auch eine Verantwortung, dass da irgendwas drauf ist, irgendwann später mal. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn du deine Version fertig hast, mache ich nochmal, meine. Und da haben wir das gemacht. Und in Mustern war das dann deutlich. Er hat dann unsere genommen, hat aber das nie erwähnt. Das Anstrengende ist dann 3 Tage später eine ähnliche Situation. Es geht wieder bei Null los. Na, das machen wir nicht. Und das ist eben ein bisschen anstrengend gewesen. Aber ja.
Und das heißt aber, geprobt wurde bei Licht alles, selbstverständlich. Und dann, jetzt gibt es Aufnahme, dann wurde alles dunkel. Beziehungsweise meine Frage ist ein bisschen länger noch. Sie haben ja auch Film gedreht, Super 35. Wie viel wurde da digital allenfalls noch nachbearbeitet in der Postproduktion?
Ja, etwas natürlich. Also hier bei diesen Sachen eigentlich nicht viel. Mhm. Kaum was, nur eben, da war ein Bahnhof, waren so ein paar, bei den Totalen, da standen so 2 Silos drin und die waren oben hell und die waren ungefähr 10 Meter hoch oder so. Und die waren natürlich erheblich näher an dem Licht Kasten an als das andere und dadurch leuchtet es noch. Normalerweise hätte man die früher abdecken müssen irgendwie, aber das wäre ein Riesenaufwand gewesen. Das wäre in der Totalen wahrscheinlich gar nicht gegangen. Und das wurde den eben abgedunkelt und solche Sachen haben wir da gemacht. Aber sonst wurde eigentlich nicht viel gemacht.
Mhm. Aber jetzt nicht an irgendwie am Licht selber?
Nein.
Also ich meine jetzt nochmal dunkler oder...
Nee, ist nur so, wir müssen natürlich das runterdrücken und das geht natürlich gut digital. Also wenn man dann das einscannt und dann das die AI also unterdrückt nochmal, dann das ist besser, als wenn man das im analogen Prozess macht. Ja. Mhm.
Vielleicht doch nochmal zurück zu dieser Szene auch. Wie ist das? Es wurde ja dann auch immer Heu verbrannt, damit man da etwas sieht. Wie war da die Lichtsetzung von Ihnen jetzt? Das war nur das Heu
ganz
oder war
einfach.
Da
haben wir Heu angestellt.
Noch mehr. Da war nur Heu.
Nee. Da, und haben manchmal etwas aufgehellt, also, aber nur mit einer Reflexion. Also sehr zart. Damit man also die Augen noch ein bisschen sehen kann und so. Und bei diesem Schober, wenn der da brennt, und die laufen dann weg davon, da würde man ja nichts mehr sehen, also von vorne, weil da überhaupt kein Licht war und das Licht hinten relativ hell war. Ich meine, das ist ja sehr hell, so ein Riesenfeuer. Und da wurde dann natürlich etwas aufgehellt, aber sonst haben wir eigentlich ziemlich mit dem Feuer gearbeitet. Ja. Mhm, so.
Und jetzt würde ich auch gerne noch auf den Ton zu sprechen kommen, also Verhältnis von Bild und Ton. Also die Szene jetzt in diesem Schuppen in der Nacht beginnt ja mit eben Schwarzfilm und dann gleichzeitig hört man eben Mutter, wo bist du? Oder Benny ist weg. Also es ist, sobald wir ein schwarzes Bild haben, tritt der Ton in den Vordergrund oder man hat Ton und sobald wir wieder Bild haben, ist in der Regel eben auch der Ton nicht mehr zu hören. Also gibt es keinen Ton. Also es ist so ein Wechsel hin und her zwischen den beiden Ebenen. Und mich würde interessieren, also Haneke hat selber auch mal gesagt, dass er eigentlich überhaupt nicht Filme nicht jetzt gestalterisch dreht, also nie aus der Bildüberlegung heraus, sondern er sagt auch, er sei kein optischer Mensch, wenn man das glauben will, sondern er funktioniere nur über das Gehör und er könne auch nicht filmbildnerisch erzählen, sondern nur über die Schauspieler, die ihn führen. Also aber ich finde da, was interessant daran ist, dass er eben sagt, er funktioniert über das Gehör. Inwiefern hat dann auch eine Gestaltung des Tons einen Einfluss auf die visuelle Gestaltung? Also, Verhältnis von Bild und Ton finde ich ja ganz spannend. Und vielleicht können Sie einfach dazu etwas sagen.
Aber ich finde das irgendwie sehr offensichtlich. Ich finde es wahnsinnig spannend, in dem dunklen Bild mit einmal diesen Ton zu haben, dieses Rascheln von dem Feuerzeug. Und also, sie sucht das Feuerzeug und dann kommt die Stimme und es dann geht das Licht mal kurz an und dann geht es wieder aus. Ich denke, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Ebene dafür einfach, also fürs Gesamtbild. Ne?
Ich finde überhaupt, Michael Haneckes Filme sind sehr spannend bezüglich der On-Off-Verhältnis. Also sehr, sehr oft, dass zum Beispiel auch in Wolfzeit, dass ein Schuss fällt und man sieht, man hört das, aber man sieht nicht, wer zusammenbricht. Und das ist deswegen würde ich sagen, er erzählt ja auch viel über die Akustik auch. Oder in Funny Games wird der Junge erschossen. Man ist aber, wir sehen dann den Ausschnitt auch noch in der Küche. Also insofern, das war eigentlich so ein bisschen die Frage, wie auch sehr viel über den Ton erzählt wird, wenn man mit dem Bild eigentlich ganz woanders ist.
Ja, das ist also eigentlich eine vollwertige, eine andere Erzählebene, nochmal der Ton. Und gerade in Funny Games haben wir das sehr viel gemacht. Dass man sieht eigentlich die Gewalt nie, sondern immer nur das Resultat der Gewalt. Und so nicht. Also zum Beispiel, wenn man da später noch hinkommt, können wir es ja da sagen. Und das finde ich bei seinen Arbeiten sehr spannend, dass er wirklich nie das Direkte zeigt, sondern immer nur das Resultat oder die Auswirkung davon. Das finde ich sehr gut.
Jetzt ist der Film Wolfzeit on Location gedreht worden, auch in diesem Bahnhof, das gibt es, dieses Gebäude. Was bevorzugen Sie oder vielleicht können Sie uns sagen, was sind die Herausforderungen, wenn man eben on Location dreht, oder drehen Sie selber lieber im Studio, weil man da einfach auch größere Kontrolle drüber hat?
Ja, das kommt aber an, wofür man dreht und was man haben will. Also hierbei war dann natürlich der Vorteil, dass wir auch aus dem Bahnhof rausgehen konnten und rausgucken konnten, ohne da irgendwie Hintersetzer stellen zu müssen, sowas, sondern man konnte wirklich da das alles vor Ort drehen, nämlich sehen. Wir haben eine Sache haben wir im Studio gedreht, mit dem Feuer, ein Stück haben wir davon, ja, die wenn sie hier rausgeht und den Ben suchen. Das war im Studio gedreht. Mhm. Ja. Und die brennende Hütte war dann natürlich wieder original. Ne? Mhm. Mhm.
Jetzt habe ich vorher erwähnt, eben der Film ist im CinemaScope-Format gedreht. Das ist ja nicht CinemaScope selber, sondern eben Super 35. Aber vielleicht die Frage, warum Breitleinwand, warum dieses Format und wie hat das auch jetzt die Bildgestaltung beeinflusst? Ich hatte das Gefühl, es wird sehr viel gearbeitet mit Horizontalen und Vertikalen.
Das ist ja
ein sehr sorgfältiges Konzept auch dahinter.
Ja. Ja. Wir hatten ja da diese niederösterreichische Landschaft, war ja sehr, sehr flach und das war wirklich in dem Fall wirklich ein Landschaft und auch der Set war ja sehr 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 sagen wir horizontal gebaut und so flach gebaut und so, das wirklich für dieses Format eigentlich sehr gut geeignet war, also beziehungsweise umgekehrt, das Format war eben dafür geeignet. Und wir hatten natürlich viele, viele, viele Menschen immer. Da hat natürlich auch wieder den großen Winkel, den man da fast. Ne? Also, wenn die Menschenmassen da zum Beispiel vor dem Bahnhof da rumlaufen. Und, also dafür war das wirklich ein schönes Format, fand ich. Mhm. Ja. Das war sehr gut.
Vielleicht könnten Sie auch noch etwas sagen zu den Innenaufnahmen innerhalb dieses Bahnhofs. Ja. Es sind ja verschiedentlich auch sehr lange Einstellungen, sehr choreografiert, also mit den Leuten kommen ins Bild, gehen ins Bild, das Bild ist gerahmt mit den Schultern. Vielleicht da, wie haben Sie da vor allem gearbeitet?
Also das war ein ziemlich komplizierter Set, weil es einfach drin waren noch alte Maschinen, Teile und sowas, also es war ja kein einfacher Raum nur. Und wir mussten da eben, wir haben da drin nur mit Dolly gearbeitet, also nicht mit Steadicam, sondern mit Dolly. Und dann, das war einfach wirklich, es wurde jede Szene sehr genau durchgestellt, durch choreografiert und dann geprobt und dann gedreht und zwar relativ lange durchgedreht, weil natürlich auch mit so vielen Menschen, wenn man da immer wieder neu dreht, dann dauert es natürlich ewig, weil die ganzen Leute wieder auf die Position müssen und sowas. Also das, und das Licht da drin war besonders, also tagsüber kam eben so ein weiches Reflexionslicht von außen rein und nachts habe ich eben das Restlicht verlängert, also auch von außen, also noch weicher rein, was natürlich durch so relativ schmale Fenster hat, da wird es natürlich nie so weich, weil die Leuchtfläche einfach nicht so groß ist. Ne? Und da habe ich immer, ich war natürlich immer froh, wenn ich irgendein artifizielles Licht haben konnte. Und wenn es nur eine Kerze war, von der man ausgehen konnte und das Licht etwas verlängern konnte. Und ja, das war am Anfang war es ja nur einmal der Ofen, der da etwas Licht gab. Und später, als die vielen Leute kamen, da brannten öfter Lampen. Also war aber sehr sparsam alles, wie man gesehen hat. Und das war, und das ist natürlich die besondere, ich möchte nicht sagen Herausforderung, aber die Besonderheit dabei, weil das einfach, das darf nicht, also die Balance zwischen artifiziellem Licht und dem Restlicht muss natürlich stimmen und dann muss es natürlich auch so sein, dass dieses Licht, was da also von außen reinkommt, das darf natürlich, das muss ziemlich exakt sein, weil zu wenig, also zu viel, dann ist einfach zu viel und so zu wenig ist mir am Schluss. Und das ist so, das ist da wirklich so eine Balance da immer gewesen. Ne?
Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, war genau diese Herausforderung, das, was Sie gereizt hat, mit Haneke dann auch bei diesem Film zusammenzuarbeiten. Also ich kann mir vorstellen, vielleicht können Sie auch mal noch etwas dazu sagen, wie es überhaupt zur Zusammenarbeit gekommen ist für den Film Funny Games. Und eben Sie sagen, da hätten Sie noch ein bisschen mehr künstlerische, also mehr mitsprechen können, wie es denen aufgelöst werden, als dann eben nachher. Also wie kam es zur Zusammenarbeit? Also, das ist meine Frage.
Zusammenarbeit kam es, ich drehte gerade in Budapest und dann kam irgendwann ein Anruf von der Vega Film und habe mich gebeten, ob sie mir mein Drehbuch zuschicken können von einem Herrn Haneke. Da habe ich gesagt, ja, bitte sehr, ich schicke sie zu. Und dann habe ich sie gelesen und war erst vor diesen relativ brutalen Szenen habe ich überlegt, ob ich das machen soll. Da habe ich meiner damals 16-jährigen Tochter zu lesen gegeben. Und die hat gesagt, ey Papa, das musst du machen. Das ist wie geil, das ist alles. Und da habe ich es nochmal gelesen und dann haben wir es gemacht. Und das war ganz gut. Also ich meine, das war ein interessanter Film, fand ich. Mhm. Und dann habe ich, und dann ging es nochmal weiter. Und auch,
ja. Ja, nee, ich glaube, Herr Hetsch, wir haben zwar ausgemacht, dass wir zuerst den Ausschnitt aus Code Uncouth sehen, aber ich schlage vor, dass wir jetzt einen Ausschnitt aus Funny Games uns erstmal anschauen. Und zwar, die meisten werden den Film kennen. Es ist eine Familie mit einem Sohn, er will ein Wochenende in einem Haus verbringen am See. Es ist eigentlich alles idyllisch erstmal, aber die Gewalt bricht dann ein in Gestalt von zwei jungen Männern. Das Schockierende daran ist eben auch, dass überhaupt der Film liefert überhaupt keinen Grund auch für diese Gewalt. Es wird sogar noch thematisiert und sich lustig gemacht darüber, dass es eben wirklich keine Ursache gibt. Das ist eigentlich auch so ein bisschen meine Frage. Hatten Sie bei diesem Film, haben Sie gesagt, hätten Sie noch ein bisschen mehr Möglichkeiten gehabt, auch der Einflussnahme? Und gerade es gibt Szenen...
Im Licht.
Im Licht.
Nicht in der Garage. Ja, wirklich das. Also nur im Licht. Also Quadrage war immer heilig. Also da ging gar nichts.
Also vielleicht so als Randnotiz, es gibt auch ein Remake Funny Game US, das ja. Dann von Darius Conchi, da war der Conchi Kameramann. Und das ist wirklich ein Shot-by-Shot. Remake des Films, also da gab es auch überhaupt keinen Spielraum, dann nochmal etwas anderes umzusetzen jetzt von der Kamera.
Nee, ich habe da auch ein Interview von dem Gonji gelesen und der sagte exakt dasselbe. Das ist also sinnlos, darüber zu reden, das ist so und so Eisen. Das steht fest. Oder? Aber also mit dem Remake, muss ich mal sagen, ich habe da 10 Minuten reingeguckt und hab dann, das war so komisch für mich, weil ich das Motiv und das Studio, der Studiobau war exakt derselbe. Also das wurde jetzt nur in Amerika gebaut. Das Licht war also dasselbe oder ziemlich dasselbe und nur die Darsteller waren andere und das fand ich so komisch und da habe ich nach 10 Minuten ausgeschaltet. Als ich Hanneke ein halbes Jahr später getroffen habe, in Berlin übrigens zur Gedenkfeier für Uli, da kam er auf mich zu und sagte, ey Jürgen, ganz stolz, wir sind nur 20 Sekunden länger geworden mit dem anderen Film. Das war das, was dazu gesagt hat.
In welchem Stadium werden Sie denn jeweils oder wurden Sie jeweils beigezogen von Haneke jetzt? Also das Drehbuch war geschrieben, klar, die Auflösung war auch gemacht, ja. Schon. Wie Sie, normalerweise, also bei anderen Regisseuren funktionierte das so, dass man das zusammen bespricht auch und bei ihm war das aber alles schon so
immer fest.
Immer schon so auch jetzt noch. Festgelegt. Ja.
Also ne, ich kam immer trotzdem sehr, sehr frühzeitig dazu, weil immer eine sehr ausgedehnte Vorbereitung hatten, auch Motive suchten und zwar wirklich sehr ausgiebig, weil er sehr, sehr, sehr hohe Ansprüche stellt und so. Und also zum Beispiel Funny Games war ja alles Studiobau. Ne? Dieser Bau wurde als Innenstudio und Außenstudio also jeweils gebaut. Und das wird als sehr präzise vorbereitet. Also es gibt keinerlei Überraschung irgendwann, weil auch beim Dreh, man überlegt sich jede Eventualität, was sein könnte und reagiert also schon vorher darauf. Also das ist alles wahnsinnig gut durchgeplant. Und, so. Und nur eben fürs Licht, das war eben immer im wo man sich einigermaßen noch so ausdrücken konnte.
Ja, können Sie vielleicht ein Beispiel auch geben, wo Sie Möglichkeiten hatten, Einfluss zu nehmen? Also mir ist aufgefallen jetzt, dass auch in Funny Games ein wirklich interessanter Umgang ist mit Dunkelheit und mit Licht, wenn dieser kleine Junge abhaut und sich dann versteckt. Ja. im Nachbarhaus und da geht das Licht an und aus. Es ist das Katz-und-Maus-Spiel. Mhm. Oder es gibt eine Szene in diesem Wohnzimmer, wo man merkt, wenn man den Film schaut, es wird immer dunkler und dunkler. Man denkt dann plötzlich, hat sich irgendwie was passiert da? Und da kommt der eine rein und sagt, oh, das ist finster hier und knipst die Lampe an. Also, aber vielleicht können Sie sagen, welchen Spielraum Sie da hatten.
Das, also die was da passieren soll, ist natürlich, steht natürlich im Drehbuch. Und die, wie das denn funktioniert und wie es aussieht, das stammt nicht von mir. Also die Ausführung und die Umsetzung ist dann natürlich vom Kameramann. Und die Idee und wann irgendwas angeht und wie das aus und nicht runtergeht und so, das war natürlich dann von Hanich, weil das ist also Bestandteil seines Buches da. Mhm. Aber ich meine, man kann da, wir haben da über dieses Licht auch, und auch hier bei Funny Games gab es ja immer noch irgendwelche Sachen, wie jetzt diese zum Beispiel da gibt es eine Kampfszene und dann fällt eine Lampe um und die brennt, denn also solche Feinheiten, die mache ich dann natürlich dann irgendwie oder bitte, dass wir da irgendwas so lösen können, damit also die Lampe sollte umfallen und dann aus sein und dann habe ich den Vorschlag gemacht, ob man nicht über die Umfall lassen kann und den Schirm da so verdreht drauf lassen können und das Licht kommt dann von unten, weil das einfach noch eine bisschen spannenderes Licht gibt, einfach wenn so Licht von unten kommt. Und dann, das ist dann nicht eine tote Lampe, sondern das ist ein Objekt, was gefällt wurde und dann noch ein Licht gibt und so. Und solche Sachen, die kann man schon machen bei ihm. Also das ist aber sonst.
Ja, ich möchte noch gerne auf einen anderen Aspekt kommen, auch typisch sind für die Arbeiten von Michael Haneke. Er hat ja immer strenge visuelle Konzepte auch und das trifft vor allem auch auf den Film Code Unbekannt zu von 2000, also der zweite Film, den sie mit Haneke gedreht haben. Es ist der erste Film, den Haneke in Frankreich, also auf Französisch auch gedreht hat. Das ist französisch, deutsche und rumänische Koproduktion mit Juliette Binoche. Und der Film erzählt, hat eine episodische Struktur, erzählt eigentlich drei Familiengeschichten und die Fäden laufen eigentlich in der zweiten Szene bereits zusammen. Und Haneke hat eben zu diesem strengen Konzept, die einzelnen Szenen sind stets mit Schwarzblenden voneinander getrennt. Innerhalb der Szenen gibt es so gut wie keine Schnitte und man sieht entweder... Ja, und es sind entweder Plansequenzen oder aber es sind sehr lange Einstellungen mit starrer Kamera und die wechseln sich sehr oft auch ab. Und ich möchte jetzt eigentlich mit Ihnen zusammen eine Plansequenz anschauen, nämlich diese zweite Szene des Films, wo die Fäden zusammenlaufen. Sie sehen Juliette Binoche, die eine Schauspielerin im Film auch spielt. Sie sehen einen schwarzen Jungen, dessen Familiengeschichte anschließend auch erzählt wird und eine rumänische Bettlerin und wie das miteinander auch verknüpft ist und wie das Plansequenzen so an sich haben. Sie sind lang, die dauert jetzt 8 Minuten, aber ich denke schon, es lohnt sich auch, die insgesamt anzusehen, weil es auch ein...
Sehr spannende Szene.
Ja, okay. Gut, dann, Herr Hetz, bitte ich Sie die Szene.
Und sehr, sehr, sehr anspruchsvolle Szene. Aber ich kann da später noch was zu sagen.
Ja. Ich nicht eine ganz eindrückliche Szene, jetzt auch vom handwerklichen her, von der Kameraführung. Es werden die verschiedenen Schauspieler mitverfolgt, aber das Tempo wechselt ja auch ständig.
Ja, ja, also nicht nur das, das war ja auch, das war eine Schienenfahrt von 140 Meter Länge und das war ja im rechten Winkel auf die ganze Schaufenster. Front und da sieht man ja
die Spiegelung.
Normalerweise alles so. Und wir mussten die Schienen mussten wir abdecken mit so einem Sand, mit so einer Wute aus Sandpapier, damit keine Reflexionen da sind. Und dann mussten wir immer so fahren, dass wir entweder gerade etwas vor den Herd oder hinter den, damit unsere Reflexion noch raus war. Und die Scheiben standen ja nicht alle im selben Winkel, sondern bei dem einen so, die andere so. Dann mussten wir wirklich proben und dann, also bei der Scheibe sind wir ein Stück weiter vor uns. Und das war sehr, sehr aufwendig. Alles wir und die ganzen, das war abgesperrt für 3 Tage da, weil wir auch dann alles proben mussten. Und die Komparsen, wir hatten 400 Komparsen da und die ganzen Autos, das war nichts, dem wurde da dem Zufall überlassen. Und dann haben wir haben dann gedreht, wir hatten extra Material aus Amerika bestellt, 600 Meter Rollen, weil die ersten Stoppzeiten waren 13 Minuten und 13 Minuten geht gerade nicht auf eine 300 Meter Rolle drauf, also mussten wir 600 Meter und das hat sich nachher durch die Proberei so beschleunigt, dass man eben da, dann, ich glaube jetzt sind noch 9 Minuten oder sowas, nicht?
Ja,
das war sehr aufwendig, das Ding zu drehen.
Ja, und was war da das Drehverhältnis so in etwa?
Drehverhältnis, also metermäßig kann ich nicht sagen, aber wir haben 36 Mal gedreht und die dritte wurde genommen. Aber das kann man nicht vorher sagen. Also das ist wirklich so, da ist so viel Fehlermöglichkeiten drin. So viele Darsteller sind da, so viele Komparsen, so viele technische Fallen, die man da tappen kann.
Ich möchte gerne das Publikum auch mit einbeziehen und Sie einladen, auch Fragen zu stellen. Ja, gleich. Ja, bitte schön.
Ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber ich würde gerne wissen, ob Sie fließend Französisch sprechen. Wenn nein, was ich umso spannender fänden würde, wie das ist, mit einem französischen Cast zu drehen.
Oh, ganz einfach, da sprechen wir Englisch. Also heutzutage sprechen selbst die Franzosen Englisch. Und dadurch ist das denn, dadurch war das die ganze ganz einfach so, ne? Aber ich habe nochmal schnell für die technischen Leute hier und was. Wir haben also diese Fahrt haben wir etliche Male geprobt und das Problem war dann natürlich, wenn die, das war mal Sonne und dann war es mal wolkig und jetzt diese Sache, wenn die Sonne rauskommt, dann kann ich nicht jedes Mal abbrechen. So eine Riesenszene kann man ja nicht abbrechen, weil irgendwas Technisches daneben gegangen ist. Und da habe ich da die zweite Assistentin, das war eine Französin, da habe ich also wirklich abgemessen, bei dieser Position, bei diesem Licht, also bei diesem Wolkendecker, haben wir da eine Blende 5-6, wenn wir ein Stück weiter sind und unter Baum sind, haben wir eine Blende 4 und so weiter. Da habe ich für viele Positionen die Werte angesagt und die ist wirklich da mitgegangen und hat es dann per Radio Remote gezogen. Also die eine muss natürlich schärfer machen und die andere hat die Blende gezogen, weil sonst wäre das alles nicht gegangen. Also das war eine ganz schöne logistische Anforderung auch. Ne?
Dürfte ich gerade noch zur Crew eine Frage stellen? Wen bringen Sie da so mit ans Set von Beleuchtung und Kameraassistenz?
Also normalerweise bringe ich meinen Assistenten mit, mein Fokusbuller und ja, vielleicht auch zwei und den Oberbeleuchter auch sehr gerne. Aber hierbei war es so, hier war ich alleine. Ich hatte eine komplett französische Crew. Sehr gute Leute übrigens, sehr gut. Und das hat sehr gut funktioniert auch.
Ich habe die Szene schon sehr oft gesehen von Côte d'Inconnu, aber da ist doch kein zusätzliches Licht gesetzt worden, oder? Hast du da was gemacht? Hast du dann nur die Blende reguliert und auf bedeckten Tag gewartet? Oder nee, musstest du mit jeder Situation klarkommen?
Man kann ja nicht, also in Paris so eine Straße abzusperren und zu sagen, schauen wir mal, wenn das Wetter gut ist. Das geht nicht. Also wir müssen es festlegen. Und ich habe dann, zusätzlich gestellt, also schon mal in den Läden, also wo sie reinging zum Beispiel. Und dann habe ich das in die Bäume gehängt für manche dunkle Stellen. Aber das war sehr, sehr schwierig, weil wir natürlich durch die Fahrt und diese Scheiben, diese Schaufensterscheiben, da saß du mit einem am Ende, saß die 4 kW, die vielleicht am Anfang stand. Also das war sehr kompliziert. Also. Aber ich habe etwas, nicht viel gestellt, aber etwas.
Dann bitte ich Sie. Mit Mikro, bitte, das kommt gleich.
Aber musstet ihr dann viel digital nachher rausmachen, weil das geht ja gar nicht alles zu berechnen, wann man dass man alle Lampen raushält oder euch in jeder Spiegelung. Also hattet ihr da viel Postproduktions?
Nee, überhaupt nicht. Wir haben nichts da gemacht. Außerdem war das noch nicht so ausgefeilt. Wir haben gedreht 99, weißt du, da war es noch nicht so weit. Und wir haben einfach, während der Haneke geprobt hat, mit seinen Schauspielern, sind wir natürlich immer mitgefahren. Und ich habe natürlich jede denkbare Position gecheckt, ob da irgendwas ist. Und der Tonmann war, also der Boomer war unglaublich. Ich habe das beim Drehen überhaupt nicht so gemerkt, aber ich habe dann so ein Making-of davon gesehen und er sprang mit wirklich voll ausgefahrener Angel über die Schienen, überholte uns, ließ uns wieder überholen und ging vor. Also, das war wahnsinnig, weil wir natürlich auch immer ihn da in der Reflexion gehabt hätten sonst.
Ich würde gerne noch von Ihnen wissen, Christian Haneke hat bislang hauptsächlich mit 3 Kameramännern zusammengearbeitet. Was habe ich gesagt? Christian. Entschuldigung. Genau. Ich war schon bei Christian Berger. Genau. Michael Haneke, genau. Sie haben 3 Filme mit ihm gedreht. Also ich rede jetzt von Kinofilmen, nicht Fernsehproduktionen. Mit Christian Berger hat er Benis Video gemacht und insgesamt, glaube ich, der letzte war Das Weiße Band. Das sind 5 Filme. Und jetzt Amour und Liebe. Liebe und Funny Games US mit Darius Conji. Ich nehme an, Sie kennen einander alle und schauen auch, was die anderen machen. Sehen Sie da einen Grund jetzt, warum Haneke genau mit Ihnen 3 zusammenarbeitet? Gerne, gibt es da vielleicht auch Gemeinsamkeiten?
Das weiß ich nicht so richtig. Ich weiß nur, dass wir jetzt zum Beispiel, also ich hatte ja gedreht Funny Games und Kurt und Conny. Und dann wurde, glaube ich, gedreht die Klavierspielerin, ja? Das war, glaube ich,
2001 ist
das Klavierspielerin. Das war so, da hatte ich einen kleinen Film hier angenommen und dann rief der Haneke an und sagte, er dreht wieder die Klavierspielerin mit Hubert. Und da habe ich gesagt, tut mir leid, ich habe einen anderen Film angenommen. Ich sagte, was ist das für ein Film? Da habe ich gesagt, kleiner Film. Ja, bist du deppert? Kannst du dir nicht anhören? Hat er ins Telefon geschrien und damit. Aber ich habe nicht abgesagt den anderen, weil wenn ich mal zusagte, dann also, das hat ihn etwas erzürnt, aber dann kam eben noch dieses andere. Weil die kamen noch ein paar Sachen mit der Isabelle Per dazu, weil die bisschen heikel ist mit dem Licht und so, ne? Und dann da hatte der Christian dann ein bisschen Probleme und so. Und da hatte ich schon die Hände gerieben und hatte gesagt, ja, pass mal auf, wenn Hubert kommt, die wird es dir geben, weil die sitzt mit dem Spiegel in der Dekoration, hat er gesagt, und guckt ihr Licht an, speziell hier für die Dame. Und da habe ich das so gemacht, dass ich die Produktion gebeten habe, ob ich mit der Isabel ein paar Probeaufnahmen machen kann. Da haben sie gesagt, kannst du mit so einem Star, kannst du eine Probeaufnahme machen. Und dann haben wir die angerufen und natürlich, klar, sie kommt sofort und dann haben Probeaufnahmen gemacht, haben uns sie zusammen angeguckt und hat dann gesagt, also was ihr gefällt vom Licht und was ihr, wo man aufpassen muss und so. Das haben wir dann besprochen und lief es wunderbar. Und hat ja gesagt, ich natürlich immer ein kleines Extralicht so manchmal geben. Und da habe ich aber gesagt, wenn der Haneke da Stress macht irgendwann, weil er sagt immer, die kriegt kein extra Licht, das heißt, die kriegt nichts extra. Und dann habe ich so, wenn er das nicht will, dann müsstest du mir schon mal helfen so ein bisschen. Und jedes Mal, wenn er irgendwie sagt, hat er gesagt, Michael,
ja, eine Frage, die ich Ihnen natürlich stellen muss, ist, Sie haben 3 Filme gedreht, warum ist dann seit 2003 jetzt nicht weitergegangen mit der Zusammenarbeit mit Haneke?
Wir hatten bei dem Film, bei dem recht schwierigen Film, Wolfszeit, hatten wir Probleme mit den mit der Crew einfach. Ich wollte, weil es wirklich ein technisch sehr, sehr schwieriger Film war, hatte ich 2 Leute aus Berlin mitgemacht, also um Oberbeleuchter und Best Boy. Und die haben irgendwie nicht so Wohlverhalten gezeigt. Und das gab, also, da gab es einen Anlass, der war also sehr schlimm für uns, weil da wurden also Sachen nicht eingehalten. Und dann, ab da ging es, die Beleuchter müssen raus. Die müssen weg. Und dann hätte ich nur mit Wiener Leuten arbeiten müssen, die nicht unbedingt schlecht sind. Aber ich brauchte jemanden, auf den ich wirklich vertrauen konnte. Da, und den ich auch kenne. Und es ging bis zum Ende durch. Ich habe gesagt, die Beleuchter müssen weg. Ich habe gesagt, wenn die Beleuchter weg müssen, gehe ich auch weg. Und das ging bis zum Ende durch und das war sozusagen das Ende unserer Zusammenarbeit.
Aber es ist ein sehr schöner, sehr eindrucksvoller Film entstanden dennoch. Ja. Ich gucke jetzt, gibt es noch Fragen? Ja, Malte?
Ja, weil Sie eben auch die Zusammenarbeit mit Isabelle Huppert angesprochen haben. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, Sie haben sehr, sehr viele Filme mit Kindern gedreht, also im Spinnwebhaus, ja, mit Arendt Akte mehrere Kinderfilme, auch in Deutschland Bleiche Mutter gibt's eine Reihe ganz eindrückliche Szenen mit Kindern, also das zieht sich so quer durchs Werk durch. Ist das, arbeiten Sie gerne mit Kindern und ist das eher zufällig entstanden?
Ja, also zufällig, also bei Deutschland Bleiche Mutter war eben so ein Kind dabei, so als Rolle. Den anderen Film von, also die Filme von dem Arendt Akte, die fand ich immer sehr lustig. Also die Drehbücher waren immer sehr schön und das wurden auch wirklich witzige Kinderfilme und so. Also und das hat mir Spaß gemacht. Und auch jetzt mit der Mara, die Spinnenwebhaus, war eigentlich, klar, ist das ein Kinderfilm und auch ein Film mit Kindern, so, ne? Es geht ja eigentlich um ein relativ ernstes Thema da, ne? Und das wird eben etwas abgeschwächt durch diese fantastische Ebene da, ne? Aber ich gehe drüber, ja, ich habe nichts gegen Kinder.
Ja. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Wir müssen jetzt auch schließen, weil um 20 Uhr geht es ja dann weiter mit der Preisverleihung in der alten Aula. Ich habe eine abschließende Frage an Sie. Sie haben schon so viele Preise gewonnen. Sie haben, wenn ich richtig gezählt habe, 4-mal den Deutschen Kamerapreis, 2-mal das Filmband in Gold, 2-mal den Bayerischen Filmpreis und 2-mal den Deutschen Filmpreis. Und hinzu kommen etliche Nominierungen. Was bedeutet Ihnen nun jetzt eigentlich dieser Marburger Kamerapreis?
Der Marburger Kamerapreis ist natürlich ein sehr spezieller Preis, also jetzt ohne Schmarrn, das meine ich wirklich, das ist ein Preis, der also so persönlich, oder also, habe ich sowas noch nie erlebt. Das ist relativ anonym immer so, da wird man nominiert und dann kriegt man den Preis auch nicht. Und dann ist das ein relativ anonyme und ja, ist halt so eine Sache, die man macht, mitmacht. Und hier ist es also dieses Drumherum, diese Gespräche hier, also vor denen ich mir erst etwas gefürchtet hatte, muss ich sagen, das ist was Schönes. Also man sieht erstmal wieder, man kriegt wieder einen Blick auf seine ganze Arbeit und so man wird gezwungen, sich damit zu beschäftigen nochmal. Und das fand ich sehr schön, muss ich sagen. Und das ist ganz, ich finde den Preis also sehr, sehr gut. Ich finde die ganze Einrichtung ganz toll, ja. Das habe ich noch nie gehabt.
Ja. Und wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Und im Namen aller recht herzlichen Dank an Sie. Und dann eben, ich kündige das jetzt gleich an, eben um 20 Uhr geht es weiter mit der Preisverleihung in der alten Aula. Bis dann. Auf Wiedersehen.
Dankeschön. Applaus